Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Ausgabe von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Mein Name ist Mina Richman.
Hallo Mina, schön, dass du mal wieder, muss ich sagen, bei mir im Podcast zu Gast bist. Und es gibt ja meistens immer auch einen Anlass, auch so dieses Mal. Die ersten beiden Male, beim ersten Mal in 2024 war es die Debüt-LP. Dann ja später im Mai 25 war es die EP, die du nachgeschoben hast. Und jetzt gibt es die zweite LP, also das nächstgrößere Werk. Und,
ja, zweites Album.
Wahnsinn. Zweites Album. Wollen wir uns auf alle Fälle ausführlich darüber unterhalten, über die Songs. Was mir aber auch ganz wichtig ist, wir wollen zwar zum einen nicht komplett auf deine Vergangenheit nochmal eingehen, da bitte ich einfach die ZuhörerInnen, hört euch den am besten den ersten an, da haben wir so am meisten über das gesprochen, wie du zur Musik gekommen bist und die ganzen Hintergrundstories. Also Empfehlung, hört euch das an. Wir wollen uns auf andere Sachen konzentrieren. Aber was mir ganz wichtig ist, habe ich im Vorgespräch auch schon gesagt, Mina Richman, das bist nicht nur du alleine, sondern es hat sich immer mehr entwickelt. Da ist die Band noch mit dahinter, die auch mittlerweile einiges an Songs noch mehr mit dir zusammenschreibt. Und deswegen würde ich sagen, stell doch die Leute, die mit dir in der Band sind, einfach am Anfang mal vor, so als Einstieg.
Ja, ist eine super Idee. Also am längsten dabei ist, glaube ich, Freddy. Friedrich Schnorr von Karolsfeld heißt er an der E-Gitarre. Es gab eine Empfehlung seitens einer gemeinsamen Freundin, als ich auf der Suche nach einer Band war. Sie schickte mir ein Video. Ich habe mir das angeguckt oder die ersten 5 Sekunden und war klar, okay, das ist mein Gitarrist, der versteht die Musik, die ich machen will. Und da gab es dann eine Probe und wir haben uns direkt super verstanden. Ich habe ihm Paolo Nutini empfohlen, den er noch nicht kannte. Und spätestens da war dann, glaube ich, alles besiegelt. Dann gibt es Alexander Mau, Alex am Bass, der sich auf eine Instagram-Story von mir gemeldet hat, als ich eine Band gesucht habe. Und da gab es dann auch eine Probe und fand ich auch mega und wir haben uns auch direkt verstanden und auch Freddy und Alex haben sich auch sofort verstanden und sind seitdem auch die dicksten Freunde. Und dann haben wir das so ein halbes, dreiviertel Jahr irgendwie so ein bisschen zu dritt gemacht, weil die erste EP auch sehr akustisch ist. Und dann hat Alex gesagt, so für die Release-Show lass er vielleicht doch nochmal irgendwie den Leon Brahmes fragen. Schlagzeuger ist wirklich gut, ist auch voll nett und er kriegt das auch voll schnell drauf. Und dann hatten wir irgendwie eine Abendprobe, so 3 Stunden mit Leon. Es gab ja noch gar keine Drumparts, er hat einfach alles so irgendwie so gemacht. Und dann haben wir irgendwie 2 Tage später den Gig gespielt und waren total verliebt. Und dann ist es immer mehr vom Trio und Duo und Solo zu nur noch Band geworden. Und dann haben wir angefangen, gemeinsam die Songs zu schreiben. Und das war beim ersten Album auch schon so. Und ist einfach nur noch mehr und mehr und mehr geworden. Und übernehmen irgendwie viele Aufgaben gemeinsam, viel Verantwortung gemeinsam. Und auch wenn ich nach wie vor die Interviews gebe, weil ich die Texte schreibe und die Geschichten also irgendwie erzähle in den Songs, ist es so, dass wir viel mehr eine Band einfach geworden sind und ja auch einfach wirkliche Bandmusik machen. Und da keiner von denen austauschbar ist und wir wirklich nur in Ausnahmefällen, wenn jemand nicht kann, jemand anderes dabei haben, es ist irgendwie so, dass es eben nicht nur eine Liveband ist, sondern die in allen Bereichen involviert sind, also sind wir eine Band.
Ja, sehr schön. Das finde ich immer ganz wichtig, nach außen hin auch darzustellen, weil Ehre gebührt. Und auch wenn Mina Richman draufsteht und auch auf dem Cover Mina drauf ist und nicht der Rest, es ist tatsächlich dann mehr und dementsprechend sehr schön, dass wir das zumindest schon mal soweit auch klar und richtig gestellt haben für alle.
Und beim letzten Cover waren sie auch drauf.
Stimmt, da waren
Da waren alle drauf und das ist dieses Mal auch eher. Ich glaube, die Tatsache, dass die Jungs nicht zumindest irgendwie auf einer Vinyl auf der Rückseite zu sehen sind, lag einfach daran, dass es so schwierig war, einen Termin zu finden für dieses Fotoshooting, wo alle können. und ich wirklich einfach an irgendeinem Januartag oder Februartag, ich weiß es nicht mehr, es war auf jeden Fall noch kalt draußen, an einem Sonntagvormittag irgendwie mit ein paar Outfits zu dem Heimstudio von unserem Fotografen gefahren bin und meinte, okay, wir machen jetzt einfach mal ein Albumcover. Und dann 2 Stunden später hatten wir es auf. Also eigentlich hätte ich mir auch gewünscht, dass wir noch mehr visuelle Repräsentation bei den Tonträgern zumindest haben, auf der Rückseite oder auf der Innenseite, wie wir es bisher auch öfters hatten. Bei Grown Up ja auch, sind ja auch Kinderbilder von allem. Und es ist am Ende einfach an der guten alten Zeit gescheitert.
Ist denn diesmal alles glatt gegangen? Ich kann mich daran erinnern, irgendwie war beim ersten Album irgendwas, dass in dem Text noch irgendwas falsch war beim Druck.
Ja, also auf der Platte außen, am quasi Rücken,
genau,
ist
da war
falsch geschrieben.
Ja, diesmal nicht.
Nee, diesmal sieht alles richtig aus. Ob jetzt im Booklet dann irgendwo ein Tippfehler ist oder ein Textfehler, wo ich irgendein U geschrieben habe und ein A gesungen hat. Ich bin es mehrfach durchgegangen, ich kann es nicht ausschließen, aber mir ist auf jeden Fall nach mehrfachem Texte lesen beim finale Aufnahme hören nichts aufgefallen. Daran scheitert es dann öfters, dass man irgendwie den Text geschrieben hat und dann im Studio doch irgendwie nochmal eine Kleinigkeit abgepasst hat, ein Wort ausgelassen hat, irgendwas geändert hat und dann stimmen die Texte plötzlich nicht mehr. Aber man hat sie jetzt schon verschriftlicht und ja.
Ja, aber ich muss mal, ohne da despektierlich zu werden, sagen, wenn ich sowas in der Hand habe und selbst wenn ich drauf kommen würde, den Text lesen zu wollen, ich würde den Fehler wahrscheinlich auch mitlesen. Von daher.
Ja, ach, ich denke mir dann auch immer, es ist handgemachte Musik und es ist auch handgemachte Tonträger und eine Vinyl ist ja wirklich auch was sehr Handgemachtes. Also der Prozess, das denkt man ja gar nicht so. Da wird ja jeder Vinyl, wird ja wirklich, da wird ja händisch der Sticker auf die Maschine gelegt und diese Vinyl-Disc wird da irgendwie draufgepackt und dann wird die Presse aktiviert. Das ist ja wirklich noch was. Dann wird der Überschuss abgeschnitten. Das ist ja wirklich nichts, was so, wo keine Hände mehr dran sind, was voll automatisiert ist. Und dann denke ich mir immer, ich finde das dann auch ein bisschen romantisch, dass man sieht, dass da nicht irgendwie eine KI alles gemacht hat und dass da ein Mensch vielleicht auch einfach mal einen Tippfehler übersehen hat.
Ja, sehr smart. Aber vielleicht ist es ja diesmal gar nicht so.
Ich will es auch gar nicht wissen. Wenn jemand einen Tippfehler entdeckt, schweigen und damit bitte ins Grab gehen. Ich möchte es nicht wissen.
Kommen wir zum neuen Album. Different Flowers of Being Happy.
Different Flavors of Being Happy.
Flavors, of Entschuldigung.
Flavors. Potato, ja. Potato.
Ja, ja.
Same.
Nee, natürlich nicht. Nein, wir sind natürlich bei den Flavors. Es ist was Übergreifendes. Es gibt, wir kommen zwar gleich noch drauf, es gibt einen Song, der heißt First Moments of Happiness, weil das ist der erste Song, da werden wir gleich zu kommen, dementsprechend auch. Aber was hat dich auf diesen Namen außer des Songs gebracht? Ist es was Übergreifendes, was viele Titel in sich haben? Gibt es überhaupt sowas, was sowas wie ein Konzept oder ein Hintergrund ist zu diesem Album?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Konzeptalbum und ich denke, das hört man auch. Und das merkt man auch. Und es gibt ein Intro und ein Interlude und ein Outro, was vor dem letzten Song ist. Und inspiriert hat mich der Titel, oder zu dem Titel hat mich inspiriert ein Satz, den meine beste Freundin geschrieben hat. Als ich meinte, na, bist jetzt traurig, ich weiß gar nicht mehr genau, um welche Situation es ging. So. Und sie so, na, just different flavors of being happy. Und ich fand es so, ja, genau so. Ich habe irgendwie gegrinst und mir gedacht, ey, ja, du hast es einfach irgendwie verstanden. In dem Moment war sie für mich so der Buddha, weißt du? Und ich dachte mir so, Wahnsinn, das ist doch ein Albumtitel. Also ich fand auch diese Kombination an Worten, also ich war zum einen irgendwie total beeindruckt gegenüber der Haltung, irgendwie etwas anzuschauen, wo auch auf jeden Fall ein Trauer oder ein Enttäuschungspotenzial war und zu sagen, nee, das war so ein anderer Geschmack von Glück. Und dann fand ich aber auch diese Wortzusammenstellung so genial, dass ich mir dachte, Wahnsinn, das ist ja wirklich Poetry. Also ich meine so, das ist ein Albumtitel, da mache ich ein Album draus. Und dann haben wir ein Album draus gemacht. Und jetzt irgendwann gesehen auf Instagram, als sie es angekündigt hatten, war so, ey, du hast es wirklich gemacht. Ich so, ich habe doch gesagt, ich mache das. Ja, und ich glaube, weil das Leben so bunt ist und so vielfältig und manchmal so einen schrecklich zum Verzweifeln bringt. Und ich glaube, was mich am meisten aktuell so im Bezug auf Glück und das Empfinden von Glück beschäftigt, ist, wie viele Gleichzeitigkeiten es in der Gefühlswelt geben kann. Ich kann auf meiner persönlichen, kleinen, mikrokosmischen Ebene unfassbar glücklich sein und gleichzeitig einen riesigen Weltschmerz empfinden. Und ich kann irgendwie aber auch im Regen stehen und das heftigste Gewitter erleben und mir denken, mir geht's voll gut. Und diese Gleichzeitigkeiten und Vielseitigkeiten und Vielschichtigkeiten von Gefühlen und von Glück, die so zu akzeptieren und zu verstehen und irgendwie zu greifen und sich zu denken, was mache ich denn damit? Was mache ich denn mit meinem eigenen Glück, wenn ich das Gefühl habe, die Welt geht unter und mir scheint die Sonne aus dem Arsch? So was, wie gehe ich denn damit um? Wie trage ich denn nicht das größte Schuldgefühl überhaupt mit mir rum? Und wie kann ich mir irgendwie selber Glück zugestehen? Wie kann ich mal durchatmen, ohne aber blind gegenüber dem Problem der Welt zu werden, ohne ignorant zu werden, ohne mich irgendwie abzukapseln und unempathisch zu werden? Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Und da habe ich einfach gemerkt, dass so different flavors of being happy vielleicht ein Stück Realismus ist. Weil ich es auch manchmal so unerträglich finde, wenn Leute versuchen, alles schön zu reden. Ich mir denke, nein, es ist auch okay, wenn es einem einfach mal schlecht geht. Man muss nicht immer alles versuchen, irgendwie, ne, so, ja, dein Auto hat einen Totalschaden, aber hey, ist gut für die Umwelt. Weißt du, es gibt doch einfach Momente, wo man sich denkt, ich brauche gerade nicht deinen Optimismus, ich brauche gerade einfach nur 10 Minuten mich darüber ärgern dürfen oder auch mal 10 Tage mich darüber ärgern dürfen. Und gleichzeitig gibt es so oft Kleinigkeiten, wo ich mich so kaputt ärgere und mir denke, boah, chill doch mal. Und ja, ich weiß nicht, mein Umgang mit Glück oder mit dem Streben nach Glück ist sehr nicht linear, würde ich sagen. Und das greift dieses Album und es kann einem an einem Tag super schlecht gehen, am nächsten Tag richtig gut. Und anstatt daran irgendwie was Pathologisches zu suchen oder sich zu fragen, wie kann ich denn immer, immer, immer glücklich sein, möchte ich, glaube ich, lieber darauf schauen und mir denken, ist ein anderer Aspekt davon vielleicht. Und die Dinge bewegen sich.
Hat ja vielleicht auch ein bisschen was eher mit Pragmatismus zu tun, weil es auch wirklich viel sinnvoller ist, auch mal das ganze Große draußen ausblenden zu können und für sich im Kleinen glücklich zu sein, weil sonst man von allem überfordert ist. Also
ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Mischung aus Pragmatismus und notwendiger Pause. Klar,
ja,
man kann auch nicht für eine bessere Welt kämpfen, wenn man die ganze Zeit damit beschäftigt ist, sich so scheiße zu fühlen, dass die Welt so schlecht ist. Und gleichzeitig finde ich so die eigenen Privilegien immer wieder sich zu vergegenwärtigen und daran nicht irgendwie zu verzweifeln und nicht irgendwie sich so schlecht zu fühlen, aber trotzdem auch nicht dieses Bewusstsein zu verlieren, ist eine Balance. Also ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, da immer wieder zum einen zu schauen, wie stehe ich in der Welt und wofür sollte ich eigentlich extrem dankbar sein? Und auch zu schauen, okay, und wie kann ich mir irgendwie was Gutes tun? Ohne dass man nur an eins von beiden denkt. Und ich glaube, wenn Friedrich Merz mal irgendwie mehr sich umschauen würde, wie unfassbar privilegiert er wäre, dann wird auch weniger rumheulen, dass er so unbeliebt ist und was dagegen tun, dass die Leute halt einen Anlass haben, ihn nicht zu mögen. So, nur so als kleinen Tipp, falls jemand irgendwie Fritz persönlich kennt. Ja. Ich bin kein Fan, muss ich sagen.
Ja,
Überrascht, glaube ich, auch niemanden.
Ich kenne auch nicht so viele, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, ich glaube, da sind wir uns einig. Also das Einigendste, was Friedrich Merz für Deutschland gemacht hat, ist, dass sich alle einig sind, dass wir ihn blöd finden. Also 86%.
Ja.
Das hat eine Partei als Mehrheit noch nie bei irgendeiner Umfrage geschafft.
Und die restlichen Prozent haben sich nicht geäußert.
Ja, oder denken sich halt, oder sind halt Millionäre, die sich denken, ja, richtig geil. Steuererleichterung. Let's go.
Wie geht man ein Konzept Album an? War das vorher klar oder hat sich dazu entwickelt? Also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass First Moments of Happiness, den wir eben gerade schon angeteasert haben, als erster Song logisch ist. Ist er extra auch dafür geschrieben worden? Oder wie kann ich mir sowas vorstellen?
Also es ist nicht der erste Song von dem Album, der geschrieben wurde. Also
nein, aber es ist der erste auf der Platte.
Ja, der wurde als Intro konzipiert. Dafür wurde er geschrieben, auf jeden Fall. Und es ist ja auch mehr so ein Spoken-Word-Ding. Es ist ja gar nicht so richtig ein Song. Ich singe nicht so wirklich, ich erzähle hauptsächlich. Es ist als Intro konzipiert. Ich wollte den Leuten eine Tür aufmachen, inhaltlich. Und ich bin ein sehr nostalgischer Mensch und ich bin ein sehr haptischer Mensch und sehr Sinneseindrücke orientierter Mensch. Deswegen wollte ich halt Flavors nicht nur als Aspekt übersetzen oder benutzen, sondern eben wirklich mal erzählen von Flavors of Happiness, von irgendwie dem schwarzen Tee, den ich morgens als Kind getrunken habe und von dem Eis, das ich mit Papa im Gesundbrunnenzentrum in Berlin mir geholt habe und von Erdbeeren. Gott, ich liebe Erdbeeren. Und von verschiedensten Gerüchen aus der Kindheit und Jugend und Geschmäckern, weil ich das Gefühl habe, dass das die Momente sind, in denen wir alle so unfassbar menschlich sind, wenn man an so frühe Kindheitserinnerungen denkt und Leute fragt, was ist das erste Essen oder Getränk, wo du dich als Kind dran erinnerst? Das ist so, da hat jeder was zu sagen. Das ist eine universelle Erinnerung, glaube ich, die Menschen haben. Irgendwas, was man als Kind gerne gegessen oder getrunken hat. Und selbst wenn das dann die Sache an sich total unterschiedlich ist, das Gefühl irgendwie von Geborgenheit, die man mit so Kindheitsnahrung assoziiert, das ist was sehr Universelles, glaube ich. Und das ist auch etwas, wo Flavors und Musik sich, glaube ich, sehr, sehr ähnlich sind. Weil Musik, die man aus seiner Kindheit, aus seiner Jugend kennt, ist, glaube ich, Musik, die Menschen oft ihr Leben lang begleiten. Also ich kann jetzt noch irgendwie irgendwo irgendwann hören und ich raste komplett aus. Ich singe das immer noch bei der Karaoke. War ich jemals bei einem Nena-Konzert, finde ich die persönlich gut, habe ich bisher nur Schlechtes über sie gehört. Aber dieser Song ist einfach essentiell wichtig für mich. Und ne, auch so Sachen, mit denen man halt groß geworden ist. Und ich glaube, dass die Art von Musik, die man über sein Leben hinweg lieben lernt, in der man begegnet, in der man sich zu Hause fühlt als Zuhörer, immer irgendwie einen dahin zurückverbindet. Und ich glaube, deswegen mache ich die Musik, die ich mache, und wir machen die Musik, die wir machen, weil ich damit groß geworden bin, dass Papa und ich im Auto Vaya con Dios und Michael Jackson gehört haben. Und ich mit Mama Queen und Beatles und Prince gehört habe. Und dann auch irgendwann Pink und Adele und ganz viel Amy Winehouse auch. Und dass eben sich immer wie zu Hause anfühlt, wenn ich was höre, was so ähnlich ist. Und so bin ich an dieses Konzeptalbum herangegangen, dass ich mich gefragt habe, was sind denn meine Flavors of being happy? Und woran scheitert vielleicht manchmal mein Glück? Aber wenn ich so in mich hineinfühle, woran halte ich mich fest? Und was sind das für Menschen? Was sind das für Dinge? Ja.
Gibt es einen Titel auf dem Album, der das besonders unterstreicht, oder gibt es alle Nuancen in allen Songs drin?
Ich glaube, es ist schon in allen Songs oder in fast allen Songs. Ich glaube, ein Song, der besonders dieses Zuhause-Gefühl einfasst, ist der genauso heißt, nämlich Home. Und wir haben den vor über einem Jahr, glaube ich, geschrieben, als ich das erste Mal so richtig, richtig glücklich in der Beziehung war und so das Gefühl hatte, das ist nicht nur eine Momentaufnahme, das bleibt auch so. So, es ist nicht mehr nur dieses, man trifft sich, man ist irgendwie verknallt und irgendwie so, sondern man ist so angekommen, so und ist sich der Person irgendwie sicher. Und dieses Gefühl von nach Hause kommen als Mensch, dessen Beruf einen vor allem weg von zu Hause bringt, ist sehr wertvoll und sehr wichtig, habe ich gemerkt, für mich, um Bodenhaftung zu behalten, um mich nicht nur in die Arbeit zu stürzen, um nicht daran kaputt zu gehen, sondern auch eben mal an Tagen, wo ich nicht auf der Bühne stehe oder Interviews habe oder probe, was mit mir anzufangen habe. Und das ist auf jeden Fall ein absoluter Glückssong. Und genauso ist es Strawberry Season und Not Just Anyone. Und so, ich glaube, vor allem so die Liebeslieder, ja.
Die kommen alle so ein bisschen Richtung Schluss, muss man sagen. Also Home ist der letzte. Der unterscheidet sich auch tatsächlich musikalisch. Also ihr habt eine sehr, sehr breite Bandbreite auf
immer.
Dem Album drauf. Immer. Ich glaube, jetzt sogar noch mehr. Und ihr schließt quasi mit sowas wie eine, also Home ist für mich fast eine Blues-ähnliche Ballade. So.
Ja.
Findet sich sonst auf dem Album schon mal gar nicht wieder. Also,
nee, man kann auch nicht mehr jetzt eine Ballade auf ein Album packen, habe ich das Gefühl. Okay. Also man macht die Ballade und dann hat man halt die Ballade. Aber mehr als eine Ballade geht einfach nicht.
Ja. Stellt sich mir aber die Frage, warum ist es der letzte Song? Weil es gibt eben, so wie es die First Moments of Happiness gibt, gibt es noch vor Home Last Moments of Happiness, was auch wieder eine wunderschöne Spoken-Word-Geschichte ist. Die hätte ja eigentlich danach kommen können zum Abschluss. Oder das sind besondere...
Können.
Hat das eine besondere Idee dahinter?
Ja. Zum einen hatten wir bei Home immer das Gefühl, und damit endet das Album.
Okay.
Als wir den geschrieben haben und dachten, wir schreiben ihn für die EP und dann gemerkt haben, nee, der kommt aufs Album und dann ist es der letzte Track. Das war von Anfang an klar. Da gab es die anderen Tracks noch lange nicht.
Okay, ja.
Weil ich das Gefühl habe, nach dem Song kann nichts mehr kommen. Dann ist vorbei. Es ist dieser letzte, es klingt aus, es ist dieser letzte, dieses letzte, ne, diese ganz letzten Wortfetzen von Coming Home to Me, It Should Feel Like You Never Wanna Leave. Und dann habe ich alles erzählt und alles gesagt. Und der Grund, warum Last Moments of Happiness, Last Moments und nicht Second to Last Moments of Happiness heißt, ist, weil ich es in der Übersetzung nicht als die letzten Momente von Glück, sondern als die quasi kürzlichsten Momente von Glück sehe. Also the last time I felt happiness. Nicht das letzte Mal in meinem Leben oder das letzte Mal überhaupt, sondern zuletzt das kürzlichste, the most recent time. Und weil ich nicht ein Album beenden möchte mit The Last Moments of Happiness, danach geht's ja weiter, war es mir total wichtig, das als Intro für Home zu nehmen und dann das Album auch Album sein zu lassen und dann als letztes Wort auch wirklich die Musik zu haben.
Du hast eben gerade gesagt, eine Ballade auf dem Album reicht. Ich finde aber zumindest in Ansätzen zu einer sehr, vielleicht eine Powerballade wäre eher 80er Jahre, passt gar nicht hin musikalisch, aber ich finde, Oxygen hat schon was Balladenhaftes. Balladesk hört sich wieder ganz komisch an, aber zumindest wäre das schon zumindest nochmal anderthalb auf dem Album, oder?
Das stimmt. Gerade proben die Jungs auch jetzt gerade Oxygen tatsächlich. Man hört es nicht auf der Aufnahme, aber es passiert gerade. Oxygen, finde ich, ist so ein bisschen frei von allem. Also ja, es ist irgendwie eine Ballade. Es ist vom Tempo her bestimmt eine Ballade. Und dann gibt es diesen sehr langen Spoken-Word-Teil, der irgendwie gar nicht balladig ist und sich sehr viel Zeit nimmt. Und ich habe das Gefühl, Oxygen ist mehr so ein Gespräch irgendwie. Und es ist mehr so ein, fast so ein Klagelied auf eine Art und Weise. Und es ist auf jeden Fall das Gegenteil von romantisch. Vielleicht kann man pro Album nur eine Liebesballade machen und mehr als einen ruhigen Song auf jeden Fall.
Ja. Was vielleicht kannst du es von Inhalt ein bisschen mehr beschreiben. Was ist für dich denn jetzt das Gegenteil von romantisch? Was macht er so komplett dagegen?
Naja, Oxygen ist auf jeden Fall ein absolutes Weltschmerzlied. Ich meine, der Chorus sagt schon, na, ich range nach Luft und ich fühle sie in meiner Lunge, aber es kommt kein Sauerstoff bei mir an. ein Gefühl von Panik, ein Gefühl von Angst, ein Gefühl von, die Zeit vergeht schnell und ich komme nicht hinterher und ich melde mich nicht bei meinen Freunden und irgendwie geht alles viel zu schnell und es ist so viel Druck da und es wird so viel von einem erwartet und man muss so viel tun und es ist schwer, sich davon frei zu machen. Egal wie frei man irgendwie ist als Musikerin, es ist gar nicht so einfach, sich von allem irgendwie frei zu machen, einfach nur Musik zu machen. Es geht ja auch gar nicht mehr. Man muss auch noch Content machen und Dinge tun und Managementaufgaben erledigen und Buchhaltung machen. Und man sitzt nicht romantisch den ganzen Tag irgendwie am Klavier oder an der Gitarre und schreibt Lieder und dann geht das alles irgendwie von alleine. Und gleichzeitig bin ich sehr, sehr dankbar um diesen Beruf. Und habe manchmal trotzdem das Gefühl, meine Güte, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt einfach Juli, Ende Juli haben. Wann ist es denn Ende Juli geworden?
Ging alles so schnell.
Das geht so schnell und ich glaube, das ist auch die älteste Klage der Welt, dass Leute sagen, wie schnell die Zeit vergeht. Und umso älter man wird, umso schneller vergeht sie und es stimmt einfach. Und ich hasse, dass es stimmt. Und es passiert so viel, ich komme kaum zum Verarbeiten und es passiert so viel Schönes, es ist gar nicht, dass ich irgendwie da traurig drum bin und ich habe auch keine Angst vom Älterwerden, bestimmt nicht. Aber manchmal denke ich mir wirklich so, meine Güte, es ist einfach Ende Juli. Ich war vorgestern noch im Studio, vor 2 Tagen gefühlt, vor 2 Wochen kam noch gefühlt das letzte Album. Wir haben doch, das ist doch nicht ein Jahr her, dass wir geredet haben, das kann doch nicht sein.
Gehen wir mal ein bisschen weg von den langsamen Stücken. Du hast mit dem ersten Vorboten des Albums, der ist schon letzten Oktober, sind wir wieder bei der Zeit. Ich habe gerade auf meine Stornzelle geguckt. Letzten Oktober ist er schon rausgekommen. Das Gegenteil von Ballade und sonst irgendwas gemacht, weil You Won't Like Brook Dance ist absolut catchy, absolut tanzbar und hat irgendwie, ich glaube, wenn der Song läuft, so richtig still, kann man die Füße zumindest nicht halten. Auch nicht. Also wenn man sitzt, muss man es auch nicht. Beim Stehen wird es schon schwieriger. Hm. Man müsste wahrscheinlich tanzen, weiß ich nicht.
Vielleicht, wenn man das mag.
Es ist, und dabei geht es ja eigentlich, You Don't Like to Dance heißt ja eigentlich erstmal so, da ist jemand, einer von beiden, der will da eigentlich gar nicht so wirklich, aber tut es aber anscheinend trotzdem.
Vielleicht. Also ich tanze auf jeden Fall sehr gern. Mein Partner ist so jemand, der sehr gerne Konzerte schaut und auch mittlerweile sehr viel Musik hört und manchmal echt einen sehr viel besseren Spotify-Algorithmus hat als ich. Aber er ist nicht so der Öffentlichkeitstänzer. Und wir sind in vielen Bereichen sehr unterschiedliche Menschen. Ich werde sehr oft gefragt, dein Freund macht ja auch Musik. Und ich sage immer so, ne, der hat gar nichts mit Musik zu tun. Und wir sind sehr unterschiedliche Menschen. Ich bin sehr extrovertiert. Er ist eher introvertiert. Er ist gern zu Hause. Ich bin ständig unterwegs. Er ist ein Hundemensch. Ich war ein Katzenmensch, als wir uns kennengelernt haben. Jetzt habe ich einen Hundemensch. Wir sind sehr verschieden auf dem Papier, aber uns auch sehr ähnlich in sehr vielen Bereichen und haben ganz oft absolute Gedankenübertragung. Und In dem Song geht es eigentlich darum, dass egal, ob das jetzt eine romantische Beziehung ist oder eine Freundschaft oder eine familiäre Beziehung, dass es eigentlich total schön ist, wenn man so unterschiedlich ist. Und ich sehr viel daraus ziehen kann, mit jemandem Zeit zu verbringen, der die Welt ganz anders als ich wahrnimmt und ganz andere Dinge mag und braucht. Und irgendwie finde ich das total schön, wenn man sich auch mal uneinig ist, gar nicht im Streitsinne, sondern einfach, keine Ahnung, er mag halt keine Gurke und ich kriege dann immer extra Gurke, wenn irgendwo Gurke bei ist. Und irgendwie finde ich das so cool, wenn man sich so ergänzt und gar nicht versucht, sich irgendwie immer einig zu sein, sondern einfach mal zu sagen, ja, okay, geil, wenn du gerne zu Hause bleibst, dann kannst du halt beim Hund bleiben und ich gehe jetzt irgendwie aus und I don't know, so. Ja.
Oh, solange es für beide okay ist, ist doch super.
Eben. Ja, und das ist irgendwie so, ich tanze halt sehr, sehr gerne und ich war immer am Anfang so ein bisschen genervt, wenn dann nicht mit mir mitgetanzt wurde und dachte mir dann irgendwann so, war okay, dann passt er halt auf meine Sachen auf und zwinkert mir irgendwie vom Rand der Tanzfläche zu. Ist doch auch süß. Ist doch ja, schön. Different flavors of being happy. Ist doch, kann man ja auch anders sehen, so.
Ja, da brauchst du zumindest keine Gedanken, um deine Sachen zu machen.
Ja. Oder mein Drink oder keine Ahnung. Quatsch da mit Leuten und irgendwie denke ich mir so, ach Mensch, ist ja auch irgendwie total schön, wenn man einfach so zufrieden ist als Mensch, wie es so ist.
Du hast, oder wir haben jetzt viel von Glück und Glücklichsein gesprochen. Mhm. Und die Songs gehen ja auch darum. Jetzt gibt es aber einen Satz in dem Song Terrified of Change, da heißt es, tried writing songs about being happiness, which is fucking hard when you're so damn sad.
Ja, direkt der erste Song auf dem Album, direkt einmal ein Klarschiff gemacht. Ich habe wirklich versucht, ein sehr glückliches Album zu schreiben. Und es sind auch sehr glückliche Songs dabei, aber es sind auch wirklich unglückliche Songs dabei. Oxygen ist wirklich, wirklich kein glücklicher Song. Auch Terrified of Change ist nicht unbedingt ein glücklicher Song, auch wenn er catchy ist. Show Me Don't Tell, auch kein glücklicher Song. Vielleicht kommt er irgendwann beim Glück an, am Ende mit so I Deserve Better. So, man kommt irgendwo an, aber es geht viel um Dinge, wo man eben nicht die Art von Liebe bekommen hat, die man gebraucht hätte und wo einem immer was gesagt wurde, aber es nicht in Taten umgesetzt wurde. The Point of It All fragt sich erstmal, worum geht's eigentlich? So, warum sind wir hier? Was ist der Sinn des Lebens? Den habe ich geschrieben nach einem Gespräch mit einer befreundeten Schauspielerin, die, ich wollte mit der eigentlich einen Song machen, weil die auch ganz begnadet singen kann. Und meinte dann, ich muss mal mit dir reden, damit ich einen Song schreiben kann, weil ich weiß ja gar nicht, was dich so im Leben beschäftigt. Dann haben wir uns getroffen und eigentlich wollten wir über Dinge reden, die sie glücklich machen, weil ich wollte ja ein Album über das Glücklichsein schreiben. Und dann haben wir aber darüber gesprochen, dass sie wahnsinnige Angst vor dem Tod hat und dass sie irgendwie meinte, ich check das alles nicht. Ich verstehe nicht, warum wir hier sind. Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß nicht, warum wir existieren und was wir machen sollen. Das hat sie schon immer gehabt, wohl auch als Kind schon. Und ich dachte mir so wild, ich denke immer gar nicht darüber nach, was von mir erwartet wird, so als Mensch. Ich suche gar nicht nach einem höheren Sinn. Ich versuche irgendwie mit mir klarzukommen und wenn ich mit mir klarkomme, dann ist irgendwie okay. Was so mein Sein auf der Welt betrifft. Und irgendwie hat mich das sehr inspiriert und daraus ist dann The Point of It All geworden, weil sie halt meine, sie hat Angst vom Sterben, aber geht halt surfen und ich denke mir so, hätte riesen Angst, surfen zu gehen und zu ertrinken und irgendwie, also da wäre ich total raus, aber sie macht das irgendwie und ich habe aber gar keine Angst vom Tod, aber sie schon und dann dachte ich mir so, wie witzig, dass das so ja, different flavors of being happy, ne? Und ja, ich habe wirklich probiert, nur ein glückliches Album zu machen und bin da wirklich einfach dran gescheitert auf eine Art und Weise. Oder es kamen dann immer wieder halt so Songs wie Terrified of Change und Show Me Don't Tell und Oxygen, wo ich gedacht habe, ja, aber die sind ja super, die kann ich jetzt ja nicht aufs Album packen, nur weil es nicht um Glück geht. Und wer will sich ernsthaft ein ganzes Album anhören, wo jemand nur darüber singt, wie toll alles ist? Ist ja auch irgendwie an der Realität vorbei.
Ich muss ja da noch ein bisschen nachbohren. Du hast jetzt schon zweimal Bitte. Gesagt, dass Show Me Don't Tell eben eher nicht so glücklich wirkt oder wirken könnte. Kam bei mir tatsächlich gar nicht so an, um einfach mal das so zurückzugeben, weil ich eins überlegt habe, den Song nochmal durch den Kopf und sonst irgendwie so, ist mir gar nicht so extrem vorgekommen oder ich habe was nicht verstanden, das kann natürlich auch sein, deswegen hake ich dann so ein bisschen nach, also für mich ist das die Musik so und so, das ist so ein sehr schön fließender Indie-Pop, würde ich mal, ja. wenn man so in
die Richtung... Musikalisch ist der happy.
Ja, aber ich finde auch, also Show Me Don't Tell Me, da geht es um die Art, Liebe zu zeigen. So.
Ja, oder wie einem Liebe gezeigt wird.
Wie einem Liebe gezeigt wird. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ist das so, dass das auch um die Erfahrungen, um deine Vergangenheit und Kindheit geht, oder habe ich das falsch verstanden?
Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich hatte jetzt keine schlimme Kindheit, aber ich hatte auf jeden Fall auch jetzt nicht so die Bilderbuchkindheit, ne? Also ich bin sehr privilegiert aufgewachsen. Wir hatten alles, was wir gebraucht haben. Mir fehlte nie an irgendwas. Materiellem. Aber meine Eltern haben beide Vollzeit gearbeitet und haben einfach viel gearbeitet. Mein Opa ist gestorben, als ich 6 war. Meine Oma hatte, als ich 10 war, einen Schlaganfall und war dann pflegebedürftig. Und ich war viel mit mir alleine. Und es wurde viel von mir auch erwartet, dass ich das alleine hinbekomme und Schule und Hausaufgaben. Also das war einfach mein Job und das musste ich halt alleine hinbekommen. Und meine Eltern sind mittlerweile getrennt und das ist auch besser so, finde ich. Das war jetzt nicht so, dass sie sich zu Hause irgendwie nur angebrüllt hätten oder dass es sonderlich schlimm war, aber die konnten nicht so gut miteinander kommunizieren und ich war dann schon oft in der Rolle, dass ich dem einen und dem anderen erklärt habe, was die jeweils andere Person gemeint haben kann und dass ich da schon auch oft so als Schiedsrichterin, darum geht es in Referee vom ersten Album, hinzugezogen wurde. Und ich wusste, meine Eltern lieben mich und die haben mir das auch gesagt, aber ganz oft habe ich mir gedacht, warum werde ich dann jetzt trotzdem 2-3 Stunden lang nach dem Hockeytraining vergessen? So, ihr habt doch nur ein Kind, warum, ne, so, und warum funktionierte da die Kommunikation nicht und warum muss ich irgendwie euch gegenseitig erklären, was der andere meint? Ihr seid doch erwachsene Menschen und ihr habt keine Sprachbarriere. Und das ist schon so, dass es in dem Song auf jeden Fall darum geht, dass ich in meiner Kindheit oft das Gefühl hatte, ein bisschen auf mich allein gestellt gewesen zu sein. Und zwar irgendwie, also ich liebe meine Eltern beide total, wir haben ein super Verhältnis heute und ich bin total happy. Und natürlich habe ich auch mit den Sachen unternommen und die waren auch da. Aber wenn dann so andere Kinder irgendwie erzählt haben, dass sie am Wochenende, keine Ahnung, mit ihren Eltern irgendwie wandern waren oder Fahrradfahren waren oder so, dann so war ich halt mit meiner Mutter bei Oma, weil die halt Betreuung brauchte und Papa war zu Hause. Und es war schon so, dass wir oft manchmal ein bisschen so eine Zweck-WG waren und ich mir mehr gewünscht hätte, dass es mehr um mich gegangen wäre als Kind irgendwie. Und in Beziehungen ist es ja auch sehr so. In einem Song geht es auch um Beziehungen, ne? Wenn der Partner immer sagt, ne, ich liebe dich, ich habe dich so lieb. Und einem aber nicht das Gefühl gibt, dass das der Fall ist und es nicht in Taten umgesetzt wird und man dann trotzdem da irgendwie seit einer Stunde darauf wartet, dass die Person zum Essen kommt und nicht erreichbar ist. Dann ist mir so, ganz toll, dass du mir das sagst, aber ich werde jetzt schon zum 5000. Mal versetzt. Das ist meine Ex-Beziehung, darum geht es in Not Just Anyone, by the way, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Das war oft dann auch einfach nicht gut. War auch nicht alles schlecht, aber na, es war auch so eine Sache von, wo mehr geredet als getan wurde. Und ich irgendwann gemerkt habe, das ist es nicht. Also das reicht nicht. Es reicht nicht, wenn mir jemand erzählt, was die Person will und tun wird und mit mir machen will, wenn das dann nie passiert. Und darum geht's in Show Me Don't Tell. Also es ist, ich glaube, es ist insofern schon ein fröhlicher Song oder ein positiver Song, weil ich inhaltlich da angekommen bin zu sagen, ich brauche hier Taten und ich habe anerkannt und bemerkt, ich hätte das anders verdient gehabt und suche mir das jetzt anders aus. Aber das, worauf ich zurückschaue, ist auf jeden Fall nicht happy.
Okay. Ja, ich werde mir den jetzt nochmal unter neuen Gesichtspunkten nochmal anders anhören.
Also die zweite Strophe ist schon echt
ja.
Heavy.
Ja. Okay, mach ich. Mach ich. Ich möchte noch was zum Song fragen, der nicht mal auf dem Album drauf ist. Mhm. Du hast nämlich zwischendurch einen Titel rausgebracht oder einen Track rausgebracht, der heißt Past 45.
Fast 45, ja.
Genau. Sehr, sehr spannend, weil du da mit Samples gearbeitet hast, die von vorher existiert haben. Kannst du, bei Frage 1, war der zu anders oder gab es keine Zeit mehr, den aufs Album zu bringen? Und wie ist der Song entstanden? Das sind schon gleich mehrere Fragen auf einmal. Mal gucken, ob wir das auseinanderkriegen.
Also, der Song ist entstanden, als wir die Past 25 EP gehört haben auf Vinyl. Und es ist so ein bisschen Running Gag in der Band, weil die allererste EP wurde auf 45 gemacht, sodass man den Plattenspieler von 33 1/3 auf 45 stellen muss. Wenn man das nicht tut, dann klingt es so, als würde ein Mann singen. In langsam. Ist auch schön. Und das habe ich herausgefunden, weil mir jemand geschrieben hat, Hermina, wir haben deine Platte gekauft und das ist auch schön, aber wer ist der Mann, der da singt? Wir wollten ja eine Platte von dir. Und da meinte ich so, das ist witzig, weil ihr müsst die auf 45 abspielen. Das steht ganz, ganz klein auf dem Etikett auf der einen Seite. Großer Fehler unsererseits. Und dann haben wir uns das tatsächlich mal angehört. Das klingt wirklich so, als würde irgendwie Ed Sheeran singen. Also es klingt wirklich wie ein Mann. Es klingt wie ein Mann. Es klingt einfach wie ein Mann. Und man erkennt mich ein bisschen, aber eher so an der Sprachmanier, aber es klingt sonst wirklich einfach wie eine Männerstimme. Und es funktioniert auch. Ist auch nicht schlecht. Also bei manchen Songs dachte ich mir so, hey, das ist auch nicht zu langsam, das ist super. Und alle Platten danach sind ja in 33. Das heißt, wenn man sie auf 45 abspielt, sind sie schneller. Und nicht, also man kann sie eben nicht langsamer abspielen, weil ne, sie sind schon quasi auf der schnellsten Stufe. Oder auf der langsamsten Stufe. Und dann haben wir Past 25 zum Spaß mal
auf 45.
Auf 45 abgespielt. Und das Intro war halt so cool, dass Freddy meinte, oh mein Gott, das muss ich samplen. Da mache ich einen Track draus. Das ist ja mega geil. Und da hat er dann auch dran gebastelt und das gemacht. Und irgendwann meinte ich so, Freddy, hast du fertig? Weil ich habe Text. Da war gerade der Krieg im Iran ausgebrochen und mir ging es nicht gut. Mein Vater kommt aus dem Iran, für alle, die zum allerersten Mal mich irgendwo erleben. Und ich habe Familie da und es war heavy. Und dann war es halt so, Freddy hat es mit einem Taschenrechner gemacht. Also nicht mit einem echten Taschenrechner, sondern mit so einem Sample-Gerät, was ein bisschen aussieht wie so ein großer Taschenrechner. Und wir haben das halt bei ihm im Keller hier im Proberaum aufgenommen. Und er hat es selber gemixt und gemastert und es war halt so ein Ding. Es war einfach so ein kurzes Projekt. Und die Aufnahmequalität und auch alles irgendwie passt einfach nicht zum Album, weil es Teil des Albums ist. Und deswegen ist es nicht auf der Platte. Und es haben ja auch wenig Leute mitbekommen. Wir haben da gar nicht viel irgendwie beworben. Es war einfach so, ich muss irgendwas sagen. Und dann habe ich halt das gesagt. Und ich mag es sehr und es hat auch Spaß gemacht. Es war auch ein spaßiger Ausflug in die Rap-World und in den Hip-Hop. Und ich fand es auch cool, mal mit eigenen Samples von einem eigenen Track zu arbeiten, die auch wirklich analog aufgenommen sind. Also er hat es dann schnell abgespielt und eben aufgenommen. Und ja, das ist die Geschichte von Past 45. Und ich fand es dann auch gut, dass es einfach das auch dann sein durfte und nicht alles in eine greater Release Strategy immer eingebunden werden muss. Ich fand es sehr befreiend, einfach mal als Musikerin was aufzunehmen und rauszuhauen und sich nicht darüber Gedanken zu machen, von welcher EP, von welchem Tonträger und wie Promo, sondern einfach zu sagen, ich habe gerade einen kreativen Impuls, ich habe was zu sagen, ich habe Worte, ich habe einen Text, ich habe einen Track. Hier Welt. Bitte sehr. Nimm es nicht.
Und es ist dann auch noch, wenn man deine Musik sonst hört, außergewöhnlich musikalisch, muss man natürlich auch sagen, dementsprechend auf alle Fälle hörenswert. Deswegen muss ich es auch nochmal ansprechen,
Danke dir.
Die ZuhörerInnen da noch die Möglichkeit haben, das auf der Streaming-Plattform ihres Vertrauens dann doch noch zu hören. Weil
ja.
Lohnt sich auf alle Fälle. Also ich mag die ganzen Spoken-Word-Geschichten so und so. Das ist jetzt noch ein bisschen mehr als Spoken-Word. Also du hast gerade schon gesagt, das hat schon so, geht schon ein bisschen was in Richtung Rap. Auch wenn sich da vielleicht jetzt einige Rapper die Hände vors Gesicht haben. Wobei ich finde das eigentlich, ich finde schon,
es ist Rap.
Ja.
Und ich finde, man muss da auch nicht Rap so monopolisieren. Und am Ende ist es Rhythmic irgendwas Poetry. Also.
Es ist, was es ist. Es ist gut, es ist ein toller Text. Und deswegen habe ich nochmal drüber gesprochen. Also bitte anhören.
Vielen Dank. Danke da.
Einen Punkt müssen wir noch ansprechen, unbedingt,
gerne.
Weil das ist, was man auch ganz, ganz viel von dir mitkriegt, weil du bist eigentlich gefühlt ständig auf Tour.
Ja.
Und so auch wieder mit neuem Album. Ich habe nicht genau nachgezählt, aber gefühlt über Mitte 20 Konzerte dürften das sein, die dann anstehen werden. Ab wann geht's los?
Ja. Im Rahmen der tatsächlichen Tour sind wir ab dem, ich glaube, 6. Oktober, vielleicht auch der 7., 6. oder 7., eins von beiden, unterwegs bis zum 14. November. Ich glaube, es sind 29 Termine, 28 oder 29. alles von Kiel bis Wien.
Ja, also einmal die Republik
Einmal
rauf und runter,
vom
rechts und
nordigsten
links.
Norden bis zum ostsüdlichsten Österreich.
Ja.
Und wir haben jetzt im August im Rahmen des Album Releases zwei Release-Shows in Bielefeld. Wir spielen bei zwei Plattenläden, einmal bei Hotshot Records in Bremen am 18.
Ach, ihr seid bei Hotshots? Ah, ja.
Ja, die sind nur ein bisschen, ich habe irgendwie noch nicht so richtig die Infos und es wurde noch nicht angekündigt. Wir kriegen gerade nicht mehr so richtig Antwort, aber es soll passieren wohl.
Ja,
Wenn nicht, dann
okay.
nicht. Aber an sich wurde das bestätigt.
Muss ich mal
Und
den Instagram-Verlauf bei euch nochmal checken,
na,
wie
bei uns ist
aktuell
es
es
auch noch
ist.
nicht veröffentlicht, weil
Ja.
wir es noch nicht veröffentlicht haben. Aber am 19.8. sind wir in Berlin bei Rough Trade und da dann auch am 20.8. bei Bikini, im Bikini Berlin bei Radio 1 für eine kleine Live-Session. Also wir sind die Release-Woche viel unterwegs, Lippstadt Open Air und in Reda Wiedenbrück bei Tone Toaster Records auch für ein Signing am 15. Und die beiden Shows in Bielefeld sind schon ausverkauft. Aber zum Beispiel am 22.8. sind wir beim Wittener Kultursommer, dafür gibt es noch Tickets. Und am 8.8. sind wir beim Galgenberg Festival in Aalen und am 10.8. beim Theatron in München.
Ja, gutes Gedächtnis.
Genau, wir sind viel unterwegs auf jeden Fall und nebenbei wird dann auch noch neue Musik aufgenommen, weil wir ein kleines Feature in der Mache haben, wo darf ich noch
Ah,
nicht viel
okay.
drüber reden, aber ist deutschsprachig.
Okay.
Also da kommt dann auch nochmal was Neues irgendwann.
Klingt
Aber
sehr
genau, im
spannend.
Oktober und November sind wir hauptsächlich auf Tour. Wir kommen wirklich gefühlt überall hin. Wir kommen sogar nach Fulda und nach Braunschweig und da kommen auch echt noch fast keine anderen Leute, also kommt dahin. Und man kann das Album vorbestellen, worüber wir uns sehr freuen würden, weil es dann für die Charts zählt. Und ich würde sehr gerne in den Charts einsteigen, auch wenn ich keine Ahnung habe, ob das überhaupt realistisch ist. Aber ich fände es ganz toll. Und dafür gibt es sehr hübsche Bundles. Man kann die Vinyl mit Duftkerze und Streichhölzern und Socken vorbestellen oder mit Kaffeebohnen und Socken. Man kann sie aber auch einzeln bestellen. Man kann sie im Bundle mit der letzten EP als Vinyl bestellen und man kann auch drei CDs auf einmal bestellen und es kostet alles immer nur 40 Euro. Das war der Werbeblock.
Genau, kaufen, kaufen, kaufen. Das Album wird dann jetzt am Ende dieser Woche, wenn der Podcast rauskommt, rauskommen. Das heißt, ihr habt noch Zeit, auch in die Vorbestellung zu gehen.
Und innerhalb der Release-Woche zählt auch alles noch in die
Genau,
Charts.
zählt alles noch in die Charts. Also habt ihr jetzt noch genügend Zeit und natürlich auch bei kaufen, kaufen, kaufen die Tickets für die Konzerte in eurer Nähe vorher sichern,
Ja,
um das
bitte.
Ganze auch viel, viel planbarer und ohne Herzrasen und Bibbern zu machen.
Bitte, bitte.
Immer wieder selber Aufruf von mir jede Woche, aber ich lasse da auch nicht mit nach, weil wichtig.
Danke.
Ja, weil absolut wichtig.
Ja, wir haben ganz viel Glück und in manchen Städten ist halt echt schon viel. Zum Beispiel in Köln waren jetzt irgendwie schon über 120 Tickets von 200. Da hat man dann eher Sorge, dass wenn jetzt irgendwie bis Mitte Oktober, dass es dann vielleicht schon früh ausverkauft sein könnte. Also da muss man sich da vielleicht sogar beeilen. Aber dann gibt es eben auch Städte, wo wir noch nie waren und niemanden kennen und nicht wissen und wo dann irgendwie 8 Tickets wechseln und man sich denkt, oder 11, und man sich denkt, uiuiui, wir können hoffen und bangen.
Dann ab jetzt geht's los.
Ja.
Ja, ich bedanke mich recht herzlich für die ganz vielen tollen Informationen und alle Hintergrundgeschichten zu den Titeln auf dem Album, zu dem
Sehr
Album
gerne.
prinzipiell.
Danke
Ich
dir.
freue mich auch, dass du wieder live zu sehen bist, weil das ist live nochmal besonders schön. Da ist sehr viel Energie auf der Bühne. Kann ich nur jedem weiterempfehlen. Wenn Mina Ritchie als Band, um auch das
Ja,
nochmal zu betonen,
die Band, ja.
die Band in der Nähe ist, geht hin, unbedingt. Also.
Vielen Dank. Wir haben sehr großen Spaß am Live-Spielen, deswegen spielen wir auch so viel live. Ich glaube, sonst würde man es nicht machen. Und ich freue mich immer, wenn neue Leute kommen und Freunde mitbringen oder auch zum 10. Mal kommen. Und es ist immer, wir haben immer so ein wunderschön durchmischtes Publikum und haben alles von irgendwie jungen Teenagern bis zu irgendwie Großmüttern da. Und da bin ich immer sehr dankbar für. Also alle Leute sind herzlich angesprochen und eingeladen. Man kann nicht zu jung oder zu alt sein für ein Konzert von uns. Es war, glaube ich, wirklich schon von Baby bis zu über 90-jährige Person alles da.
Sehr, sehr schön. Also, dir recht herzlichen Dank und den ZuhörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleib gesund und auf Wiederhören.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.